Liebe Zeitgenossen, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Ist das, was wir hier sehen, was wir messen, was wir anfassen, was wir berechnen können, ist das die ganze Wirklichkeit? Ist die Bühne des Lebens, die wir von unserem derzeitigen Platz aus sehen können, ist diese Bühne alles, was es gibt? Reicht die Wirklichkeit nur bis zum Vorhang? Oder geht es hinter dem Vorhang weiter? Gibt es dahinter Kulissen, Scheinwerfer? Gibt es dahinter vielleicht sogar weitere Personen, die plötzlich auf die Bühne treten könnten? In was für einer Welt leben wir? Dieser Frage kann sich auf Dauer, denke ich, kein Mensch entziehen, solange er noch einigermaßen klar bei Verstand ist. Egal aus welcher Religion er kommt, welcher Weltanschauung er sich verpflichtet fühlt, egal was er denn so landläufig glaubt oder zu glauben glaubt, und die Leute, die sich einbilden, sie würden gar nichts glauben, die glauben auch eine ganze Menge. In was für einer Welt? Die Antwort darauf und ob es darauf überhaupt eine sinnvolle Antwort gibt, das hängt entscheidend von einem Ereignis ab, das 2000 Jahre zurückliegt. Wenn dieses Ereignis stattgefunden hat, dann sind wir in dieser Welt offenkundig nicht unter uns. Dann hat diese dreidimensionale Wirklichkeit, wenn ich das so unwissenschaftlich sagen darf, ein Loch. Dann geht es weiter. Dann gibt es hinter dem Vorhang unsagbar viel zu entdecken. Wenn dieses Ereignis nicht stattgefunden hat allerdings, dann bleiben wir mit unseren Fragen ziemlich allein. Wir müssen dann auch keine Angst haben, dass einer da ist, der uns unbequem dazwischenreden könnte. Der Philosoph Martin Heidegger, gestorben 1976, der hat sich nie als Christ zu erkennen gegeben. Ich denke, er war auch keiner. Er gehörte zu den führenden Köpfen des Existenzialismus. Aber Martin Heidegger hat gerade zum Ende seines Lebens sehr klar gesehen, was hier auf dem Spiel steht, und zwar für alle. Heidegger hat gesagt, Zitat, ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis nur vorletztlich. Und damit hat er sagen wollen, dann gibt es offensichtlich mehr, als wir sehen und uns vorstellen können. Ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann müssten wir mit einer Wirklichkeit rechnen, die wir nicht mehr in der Hand haben und die möglicherweise uns in der Hand hat. Es steht also viel auf dem Spiel. Und beide Seiten haben viel zu verlieren. Wenn die Auferstehung nur ein großer Irrtum war, dann haben alle, die sich an Jesus geklammert haben, sich furchtbar getäuscht. Dann sind alle christlichen Beerdigungen nur Theater gewesen. Dann ist der Tod der große Macher. Und dann sollten wir uns nicht gegenseitig mit Illusionen in die Tasche lügen. Dann sollten wir aber auch zugeben, dass das Leben im Letzten sinnlos ist. Ganz nett manchmal, aber sinnlos. Und dann hätte Bertolt Brecht recht behalten, der kommunistische Dichter, mit diesen Versen, lasst euch nicht verführen, es gibt keine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen, ihr könnt schon Nachtwind spüren, es kommt kein Morgen mehr. Lasst euch nicht vertrösten, ihr habt nicht zu viel Zeit. Lasst Modar den Erlösten, dies Leben ist am größten und mehr steht nicht bereit. Wenn die Auferstehung nur ein großer Irrtum war, dann dürfte Bertolt Brecht recht haben. Wenn die Auferstehung aber passiert ist, dann ist alles Gerede von der Selbstbestimmung und Autonomie des Menschen eine gigantische Selbsttäuschung. Wenn die Auferstehung passiert ist, dann müssen wir uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass wir nicht allein sind in dieser Welt. Und dann müssen alle, die jetzt so leben, als ob es keinen lebendigen Gott gäbe, die jetzt so leben, eines Tages aufwachen und begreifen, dass ihr Leben auf einem furchtbaren Irrtum aufgebaut war. Dann werden wir hinter dem Vorhang dem begegnen, der Rechenschaft fordern wird für unser Leben. Jeder. Und deshalb kann ich verstehen, was der Sohn eines prominenten Verlegers mal in einem Interview mit dem Magazin der FAZ zugegeben hat, ganz offen, ganz ehrlich, auf die Frage, Was wäre für Sie das größte denkbare Unglück? Antwortete er mit den Worten, wenn es Gott gäbe. Klar, er hatte sein ganzes Leben darauf aufgebaut, dass es Gott nicht gibt. Und sollte sich das als Irrtum erweisen, stünde es schlecht um ihn. Verstehen Sie? Deshalb ist die Sache mit der Auferstehung für Nicht-Christen genauso brisant wie für Christen. Denn beide Seiten haben viel zu verlieren. Und darum ist es ganz normal, dass der Streit über die Auferstehung einfach nicht zur Ruhe kommt, dass auch eine säkulare Öffentlichkeit sich schon allein durch das Osterfest immer wieder provoziert und herausgefordert sieht. Wenn das so lächerlich wäre, dann müsste man sich ja nicht ständig öffentlicherseits wieder damit rumschlagen. Aber die Sache ist offensichtlich nicht zum Schweigen zu bringen. Man kann das Thema nicht zu den Akten legen. Auch diese Woche nicht. Ein großer Artikel in der Osterausgabe der Wochenzeitschrift Die Zeit unter der Überschrift Wer glaubt schon an Auferstehung? Viele Christen können mit der zentralen Botschaft der Bibel nichts mehr anfangen. Und dann zitiert der Autor dort eine Spiegelstudie aus dem Jahr 2007, wonach nur 35% der Mitglieder der beiden großen Kirchen, nur 35% derer, die sich also evangelisch oder katholisch nennen, die Lehre von der Wiederauferstehung des Leibes akzeptieren. Schlechter Schnitt. Und der Autor kritisiert zu Recht, das ist ein interessanter Artikel, dass die Kirchenleitungen das Problem anscheinend ignorieren. Er sagt, Zitat, die Päpste, die Kardinäle, die Bischöfe führen sich auf, als gäbe es dieses dramatische Problem nicht, dass die Mehrheit der europäischen Christen die Grundsubstanz des Glaubens leugnet. Und er fährt fort, wenn es denn jemals eine Ketzerei gab, dann ist es diese. Und die Evangelischen sind nicht besser. Zitat, unter den evangelischen Theologen ist jede seriöse Debatte um diese wahrhaft letzte Frage der Auferstehung verstummt. An den Gräbern retten sich die Pastoren, wie ein prominenter Kirchenlehrer dieser Tage sagte, meist in die wolkige Beschwörung einer vagen transzendentalen Hoffnung. Und der Autor fragt dann, wie ertragen die Kirchen diese amtliche Heuchelei, diese christliche Lebenslüge ohne Schaden zu nehmen? So diese sehr deutliche und sehr berechtigte Anfrage in der Zeit. Nicht mal die offiziellen Kirchen, heißt es hier, zeigen klare Kante in dieser Schicksalsfrage des christlichen Glaubens. Und manche Zeitgenossen trösten sich mit der naiven Vorstellung, naja, damals war alles leichter. Damals konnten die Leute leichter dran glauben. Damals waren sie eben nicht so kritisch. Aber stimmt das? Ich meine, natürlich, es stimmt im Hinblick auf den philosophischen Überbau. Damals hat es Immanuel Kant noch nicht gegeben, zum Beispiel. Damals war dieser Grundzweifel philosophisch noch nicht so ausgebreitet. Das ist wahr. Aber bei den entscheidenden Fragen, da wo es ums Eingemachte ging, ums eigene Leben, um den normalen Alltag, um Leben und Tod, ums Überleben, da waren die Leute genauso verbissen und genauso skeptisch und manchmal auch genauso borniert wie wir heute. Das können Sie in der Bibel auf Schritt und Tritt nachlesen. Da finden Sie mehr Unglauben als Glauben bei den Leuten. Prüfen Sie das mal in der Bibel. Da finden Sie mehr Unglauben als Glauben. Und gerade die Auferstehung bzw. die Nachricht davon stieß vom ersten Tage an auf massivsten Widerspruch. Massiven Widerspruch. Und seit dem Ostermorgen machten zwei Parolen in Jerusalem die Runde, die sich radikal widersprachen. Und die spannende Frage war, welche der beiden Parolen würde sich durchsetzen? Welche der beiden Parolen würde sich, und darauf kam es ja an, als wahr erweisen? Das war ja nicht nur eine Machtfrage oder eine Publicity-Frage, sondern das Entscheidende war ja die Wahrheitsfrage, was stimmt? Und bis heute liegen diese beiden Parolen miteinander im Streit. Und die eine Parole sagt, die Auferstehung ist wahr, er ist wahrhaftig auferstanden, wie wir es gesungen haben. Der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Das stimmt. Und die andere Parole lautet, die Auferstehung ist ein riesengroßer Betrug oder eine traurige Täuschung. Und alle Versuche, einen dritten Weg dazwischen zu finden, also entweder wahr oder Täuschung oder Betrug, einen dritten Weg dazwischen zu finden, die haben sich als lächerlich erwiesen. Auch Matthäus, der zum engsten Jüngerkreis von Jesus gehörte, berichtet von diesen beiden Parolen am Ostermorgen. Zuerst erzählt er, wir haben das in der Lesung von Bruder Nordsieg gehört, erzählt er von den Frauen, die ohne jegliche Hoffnung zum Grab gehen, die nur damit rechnen, jetzt eben Leichenpflege zu betreiben und die dann überwältigt werden von den Fakten, denen sie dort begegnen. Das Grab ist leer. Sie wissen nicht, wie sie das einordnen sollen. Es löst bei ihnen erst mehr Schrecken als Freude aus, bis sie dann auf ihrem Weg zu den Jüngern, um ihnen das zu sagen, dem Auferstandenen selbst begegnen und ihn an den Füßen festhalten und merken, das ist eine echte Person, die sie hier vor sich haben. Und so langsam dämmert es ihnen Schritt für Schritt, er ist wirklich auferstanden. Und das ist die Parole, die sie dann ausbreiten. Und etwa zur gleichen Zeit befindet sich noch ein anderer Trupp auf dem Weg in die Innenstadt. Bei diesem anderen Trupp, da dürfte die Stimmung wesentlich schlechter gewesen sein. Die Gesichter auch gezeichnet von Schrecken, aber verbunden mit Panik und Angst. In der grauen Dämmerung des Ostersonntags klopfen sie aufgeregt an das Tor des hohen Priesters. Er muss schon wieder eine Sondersitzung einberufen. Und jetzt sehen Sie mal, was Matthäus über diese Männer schreibt. Sie haben das vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel, Matthäus 28. Es ist die Fortsetzung des Textes, den Bruder Norzig gelesen hat. Und wir wollen uns heute Morgen vor allem auf die Verse 11 bis 15 konzentrieren. Die anderen haben wir Ihnen noch dazu mit aufgeführt bis zum Ende des Kapitels, damit Sie den Zusammenhang haben. Aber unser Schwerpunkt sind heute Morgen die Verse 11 bis 15. Und die lesen wir jetzt. Als sie aber hingingen, nämlich die Frauen, um die Nachricht den Jüngern zu sagen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und die kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt den Jüngern, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag, schreibt Matthäus. Man stelle sich das vor, die Auferstehung ist noch keine 10 Stunden alt. Noch keine 10 Stunden. Und schon stricken sie ihre Lüge dort hinter den Mauern der hohepriesterlichen Residenz. Und dann bilden die Herren sich ein, ihre Lüge wäre stark genug, um sich damit die Folgen der vergangenen Nacht vom Halse zu halten. Die Lüge vom Ostermorgen, das ist unser Thema. Die Lüge vom Ostermorgen. Siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Wissen Sie, diese römischen Soldaten, die waren sonst nicht so leicht zu schockieren. Die hatten viel gesehen in ihrem Dienst. Die waren hart geworden, die waren stumpf geworden, wahrscheinlich. Aber an diesem Morgen, da sind sie ziemlich aufgewühlt und verschreckt. Und während sie erzählen, da wird auch den hohen Priestern natürlich bang ums Herz. Das können wir uns vorstellen. Und vielleicht kommt den Männern erstmals ein Zweifel, ob ihr Plan möglicherweise scheitern könnte. Ihr Plan, Jesus zu beseitigen. Die Soldaten berichten also, was geschehen war. Was war denn geschehen? Das haben wir vorhin in der Lesung gehört. Kapitel 28 bei Matthäus, die Verse 2 bis 4. Es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Das ist passiert. Sie hatten das Grab ordnungsgemäß versiegelt, und zwar auf ausdrückliche Bitte der israelischen Führung. Das steht in Kapitel 27, haben wir auch gehört, dass die hohen Priester und Pharisäer zu Pilatus kamen und sagen, Herr, dieser Verführer, wir wollen aufpassen, dass nicht noch eine Unregelmäßigkeit passiert, versiegle das Grab, damit alles mit rechten Dingen zugeht. Und das hatten sie getan. Sie hatten diese Grabhöhle dicht gemacht, Durchmesser so bis zu 1,40, muss man sich vorstellen. Diese Höhlen wurden verschlossen mit einem tonnenschweren Rollstein. Der dürfte so 1,5 bis 2 Tonnen gewogen haben. Wahrscheinlich haben sie das Ganze dann mit Stricken festgezurrt nochmal, das römische Siegel angebracht, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Und dann haben sie den Eingang bewacht. Seit Freitagabend. Die Begleiterscheinungen der Kreuzigung hatten sie bestimmt aufgeschreckt. Das Erdbeben, diese plötzliche Finsternis, das war alles nicht gewöhnlich. Und dann haben sie auf den Stein gestarrt. Sie konnten sich keine Nachlässigkeiten leisten. Wenn etwas schief ging, hafteten die Männer gegebenenfalls mit ihrem Leben. Und dann passiert es. Irgendwann, völlig unverhofft. Die Soldaten wissen nicht, ob sie wachen oder träumen. Sie sind wie gelähmt, sie können nicht eingreifen. Es wird unerträglich hell. Können Sie alles in Kapitel 28 nachlesen. Und dann, als alles vorbei ist, liegt der tonnenschwere Stein nicht mehr vor dem Grab, sondern daneben. Das ist alles ganz schnell gegangen. Die Stricke sind nur noch Fetzen. Das Siegel ist aufgebrochen. Und was das Schlimmste ist, das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Und die ersten Zeugen des leeren Grabes sind also nicht die Jünger. Die ersten Zeugen des leeren Grabes sind nicht die Frauen. Sondern die ersten Zeugen des leeren Grabes sind diese römischen Soldaten. Das ist Gottes Ironie. Und jetzt ist natürlich, wie wir sagen würden, Holland in Not. Kein Vorgesetzter wird Ihnen das glauben, was Sie hier erlebt haben. Das Einzige, was zählt, vorher war ein Leichnam drin und jetzt ist das Grab leer. Was tun Sie? Sie gehen bezeichnenderweise nicht zu Ihrem Chef Pilatus, sondern Sie wenden sich in Ihrer Not erstmal an die direkten Auftraggeber. Das ist auch bezeichnend. Ja, von den hohen Priestern, den Juden, erhofften sie sich offensichtlich mehr Verständnis. Da hatte sich in der Zwischenzeit eine erstaunliche Nähe entwickelt zwischen diesen römischen Soldaten und den israelischen hohen Priestern. Sie hatten gemeinsame Sache gemacht gegen Jesus. Irgendwie saßen die ja mit im Boot. Die hatten auch ein Interesse daran, die hohen Priester, dass die Sache mit Jesus unter Kontrolle blieb. Na klar. Und die Soldaten werden nicht enttäuscht. Sehen Sie Vers 12 und 13. Und sie kamen mit den ältesten hohen Priester zusammen, hielten Rat, gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Poch, das war gefährlich. Aber man kann in dieser Situation, denke ich, nicht sagen, wer erschrockener war, die Soldaten oder die hohen Priester. Die Soldaten hatten Angst vor Pilatus und die hohen Priester hatten Angst, ja, vor wem? Vor dem Volk? Vor Jesus? In diesen Minuten stricken die Theologen und Priester die Lüge vom Ostermorgen. Sie wissen natürlich, dass es so, wie Sie sagen, auf keinen Fall war. Aber das, was die Soldaten Ihnen berichtet haben, darf niemals rauskommen. Das könnte eine gefährliche Eigendynamik entwickeln. Das wäre Nährboden für weitere Jesus-Propaganda. Und deshalb muss man verhindern, dass die Soldaten verbreiten, was sie wirklich gesehen haben. Die Hohepriester lassen sich das eine satte Summe kosten, ein richtig schönes Bestechungsgeld. Damit machen sie die Soldaten zu ihren Komplizen. Und die sollen jetzt die Lüge schnellstmöglich unter die Leute bringen. Wie gut, dass es hier gemeinsame Interessen gibt zwischen den beiden. Das ist eine ganz klassische Win-Win-Situation, von der beide profitieren können. Die Soldaten kriegen das Geld. Die Soldaten kriegen noch die Fürsprache gegenüber ihrem Chef Pilatus. Das hätte ja für sie sehr kritisch werden können. Und die hohen Priester hoffen auf diese Weise, Jesus unter Kontrolle halten zu können und zu verhindern, dass eine falsche Botschaft, wie sie glauben, durch die Straßen läuft. Dann steht hier im Vers 14 und diese Zusage nochmal der Hohepriester. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, dass ihr da geschlafen habt, dann wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Wir regeln das unter der Hand. Und die Soldaten können sogar noch Kapital aus der Situation schlagen. Vers 15, sie nahmen das Geld und taten, was sie angewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Interessante Beobachtung. In Vers 12 werden die Pharisäer nicht mehr erwähnt. In Kapitel 27, 62 heißt es noch, dass die hohen Priester mit den Pharisäern zu Pilatus gehen. Hier in Vers 12 ist nur noch von den hohen Priestern und den Ältesten die Rede. Warum? Das überliest man so leicht. Das ist mir bei dieser Vorbereitung auch ehrlich gesagt zum ersten Mal aufgefallen. Vielleicht trauten die hohen Priester den Pharisäern nicht mehr in dieser Situation. Warum? Weil die Pharisäer an eine Auferstehung glaubten. Die hohen Priester aber nicht. Sie müssen wissen, die hohen Priester waren größtenteils Sadduzäer. Und die Sadduzäer glaubten nicht an eine Auferstehung. Schon damals nicht. Die Pharisäer aber glaubten prinzipiell daran. Und vielleicht hat der hohe Priester die Pharisäer weitestgehend ausgeschlossen, denn wenn die mitbekämen, dass da etwas nach Auferstehung gerochen hätte, wären die vielleicht schwach geworden. Es fällt jedenfalls auf, dass hier die Pharisäer nicht mehr erwähnt werden im Vers 12. Ganz wichtig. Und einer aus den Reihen der Pharisäer war ja ohnehin schon zu den Jesusleuten übergelaufen, der prominente Nikodemus. Der hatte für eine ehrenvolle Beerdigung gesorgt Und einer der Ältesten, Josef von Arimathia, hatte dafür sogar sein persönliches Grab zur Verfügung gestellt. Also die Front begann zu bröckeln. Nikodemus, Josef von Arimathia, wer wäre der Nächste? Und umso wichtiger war es jetzt, gemeinsam mit den Soldaten durchzuziehen und ihre Parole in der Öffentlichkeit vom Leichenraub, ihre Parole vom Leichenraub durchzusetzen. Und eigentlich war ja diese Lüge am Ostermorgen ein ziemlich durchsichtiges Manöver. Und trotzdem wird sie bis heute immer wieder aufgetischt. Und das ist der Grund, warum wir uns heute mit dieser Lüge vom Ostermorgen befassen müssen. Denn erstens, die Lüge vom Ostermorgen besteht bis heute. Wenn Sie mitschreiben, halten Sie das fest, die Lüge vom Ostermorgen besteht bis heute. Man hat sie von Zeit zu Zeit ein wenig variiert. Man hat sie ein bisschen umgeschminkt, diese Lüge. Aber im Kern haben sich die Gegner Jesu nicht viel Neues ausgedacht. Und es sind bis heute an vorderster Front Theologen daran beteiligt, wenn es darum geht, Zweifel an der Auferstehung zu säen. Man behauptet zum Beispiel, am Kreuz ist Jesus nicht wirklich gestorben, sondern nur in ein tiefes Koma gefallen. Und im kühlen Felsengrab kam er dann wieder zu sich und hat sich aus den Leichentüchern herausgewickelt und schließlich als Auferstandener ausgegeben. Eine Hypothese. Nun, richtig ist, die römischen Soldaten waren ja die Ersten, die seinen Tod meldeten. Und die hatten genug Erfahrung von ihren vielen Kreuzigungen, bei denen sie mitgewirkt hatten. Die wussten genau, wann einer tot war und wann nicht. Und die hatten ja als Erste gesagt, er ist tot. Deswegen mussten sie ihm ja nicht mal die Beine brechen, wie das normalerweise bei Kreuzigungen gemacht wurde, wenn man nicht sicher war, ob der dort Hängende schon gestorben war. Das konnten sie ja bei Jesus sich sparen, weil klar war, er ist tot. Und überlegen Sie mal, wenn Jesus die Kreuzigung wirklich überlebt hätte, dann in welchem Zustand? Der enorme Blutverlust, die Verletzungen an den Händen, an den Füßen, an der Seite, mehr als 40 Stunden ohne Essen und Flüssigkeit. Und dann in diesem Zustand sich aus den Leichentüchern winden, den tonnenschweren Stein mal so beiseite schieben, den wartenden Soldaten entkommen und den Jüngern dann weismachen, dass er auferstanden sei. Also das ist offenkundig Nonsens. Und trotzdem wird es bis heute behauptet von Leuten, dass Jesus nur scheintot gewesen sei. Warum? Nächste Variante. Die Jünger hätten bei dem Betrug mitgemacht. Entweder dadurch, dass sie den geschwächten Jesus versteckt und dann wieder aufgepäppelt und als Auferstandenen ausgegeben haben. Oder dadurch, dass sie die Leiche gestohlen, beiseite geschafft und anschließend behauptet haben, er ist wirklich auferstanden. Aber bedenken Sie, wie hätten die das angesichts des starken öffentlichen Interesses und der amtlichen Kontrollbehörden überhaupt schaffen sollen? Zumindest die Soldaten hätten es doch gleich bemerkt. Und vor allem, warum hätten die Jünger sich später für eine Botschaft hinrichten lassen, von der sie wussten, dass es nur eine Lüge war? Wo ist da der Sinn? Das erfordert viel mehr Glauben als die biblischen Texte. Wer wäre bereit, für eine selbst konstruierte Lüge in den Tod zu gehen? Nächster Versuch. Manche Bibelkritiker behaupten, die Jünger und die anderen Zeugen wären nach Ostern nicht wirklich dem auferstandenen Jesus begegnet, wie das die Evangelien beschreiben, sondern hätten nur Halluzinationen gehabt, weil sie sich so sehr gewünscht hätten und so sehr damit gerechnet hätten und so sehr darauf gehofft hätten, dass sie ihn doch sehen würden. Aber was sagen die Texte, die sagen, dass die Nachfolger Jesu fest davon überzeugt waren, dass er tot sei? Die hatten ja längst alle Hoffnungen dahin fahren lassen. Die hohen Priester, die wollten wenigstens auf Nummer sicher gehen. Und man kann sagen, die Jünger haben deutlich weniger mit der Auferstehung gerechnet als die hohen Priester. Nämlich die Jünger haben überhaupt nicht damit gerechnet. Die hohen Priester hatten wenigstens noch so eine kleine Unsicherheit und deswegen haben sie ja da die Soldaten platziert. Und die Frauen, die früh zum Grab zogen, die waren auf Leichenpflege eingestellt und auf nichts anderes. Also diese Halluzinationsthese versagt auch vor den Fakten. Und das letzte Beispiel für die Lüge am Ostermorgen betrifft unmittelbar unsere Verse hier. Schauen Sie, da sagt man, naja, diese Geschichte mit der Lüge, die hat sich der Matthäus ausgedacht. Das hat sich der Matthäus ausgedacht oder die ihm zugrunde liegende christliche Tradition hat sich das ausgedacht, diese Geschichte. Das ist eine nette apologetische Geschichte, wie man dann sagt, ja. Also in Wirklichkeit gab es dieses Gerücht mit dem Leichendiebstahl gar nicht. Aber um die Theorie vom leeren Grab noch besser zu stützen Und um die Sache noch wasserdichter zu machen, haben die Christen eben diese apologetische Geschichte mit dem Deal zwischen den hohen Priestern und den Soldaten und der Verbreitung der Gerüchte dann erfunden. Damit war das leere Grab nochmal bestätigt und die römischen Soldaten waren gleich noch als Augenzeugen für die eigene Sache in Anspruch genommen. Ist auch genial. Aber darauf muss man wirklich erstmal kommen. Überlegen Sie mal, dass der Bericht über die Lüge am Ostermorgen seinerseits eine Lüge des Matthäus sei. Also gewissermaßen eine Doppellüge aus der Werkstatt der Evangelisten. Wer soll das glauben? Schauen Sie, diese Konstruktion scheitert unter anderem schon an der kleinen Bemerkung am Ende von Vers 15. Was steht da? Da steht, und so ist dies zum Gerede geworden, also der Leichendiebstahl bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Wir wissen, dass sich das Matthäusevangelium in erster Linie, so wie es geschrieben ist, an Juden richtete. Wenn das aber nicht wirklich so passiert wäre, was Matthäus schreibt, also wenn es dieses Gerücht nicht wirklich gegeben hätte unter den Juden, dann hätte sich Matthäus mit dieser Geschichte, wenn ich das so sagen darf, selbst ins Bein geschossen. Ja, dann hätte er mit diesen Versen mutwillig seine eigene Glaubwürdigkeit ruiniert. Weil die Juden, die sich auskannten, gewusst hätten, hoppla, dieses Gerücht gab es doch niemals. Wir hatten so ein Gerücht unter Juden verbreitet, so ein Quatsch, was er hier schreibt in Vers 15, das stimmt überhaupt nicht. Und wenn das schon nicht stimmt, dann wird das andere auch nicht stimmen. Also Matthäus hätte mit dieser Behauptung, wenn sie nicht gestimmt hätte, gerade gegenüber den Juden seine ganze Glaubwürdigkeit mutwillig selbst zerstört. Und wie verbreitet dieses Gerücht wirklich war, das kann man auch daran sehen, dass es noch Jahre später, also als Justinian der Märtyrer schrieb, um 160 nach Christus, dass da dieses Gerücht immer noch kolportiert wurde. Und zwar von Leuten, die kein Interesse daran hatten, die Glaubwürdigkeit des Matthäusevangeliums zu bestätigen. Wissen Sie, ich habe Ihnen das alles vorgeführt, weil es schon erstaunlich ist, was Menschen alles versuchen, um das leere Grab, das so deutlich redet, zum Verstummen zu bringen. Und das geht bis hin zu dieser gönnerhaften Aussage, ach, für meinen Glauben ist das gar nicht wichtig, ob das Grab nun leer war oder nicht. Darauf kommt es gar nicht an. Das habe ich diese Woche auch gelesen in einem Interview, dass die führende Repräsentantin der Westfälischen Landeskirche, Präses Annette Kurschus, dem Nachrichtenmagazin IDEA gegeben hat. Da fragte der IDEA-Reporter, er hat geschickt gefragt, es gibt Theologen, die an der Historizität einer leiblichen Auferstehung festhalten und andere, die sagen, Jesu Leiche sei im Grab verwest wie jede andere. Und dazwischen tummeln sich jene, die schwer verständlich drumherum reden. Zu welcher der drei Gruppen gehören Sie? Klingt fast wie eine Frage nach Radio Erivan. So, ja? Und was antwortet die Frau Präses Kurschus? Sie sagt, ich zähle mich zu keiner der drei. Und dann fügt sie ganz gönnerhaft hinzu, die Frage, ob das Grab leer war oder nicht, hat für mich noch nie eine große Rolle gespielt. Daran hängt der Osterglaube nicht. Das ist auch eine der Lügen über das leere Grab. Nämlich, das ist eine Lüge über die Bedeutung des leeren Grabes. Als ob das zu vernachlässigen wäre. Ob es nun leer oder voll war, schauen Sie, das Neue Testament sagt eindeutig, das leere Grab ist eine Tatsache. Und diese Tatsache gehört unverzichtbar zum Grundbestand der biblischen Wahrheit dazu. Warum? Weil Gott dadurch mitten in der Welt beweist, dass er stärker ist als der Tod. Mitten in der Welt. Und wenn das wahr und wirklich sein soll, dass Jesus am Ostersonntag seinen Leuten leibhaftig begegnet, so wie wir das hier gehört haben, die Frauen fassen seine Füße an. Lukas wird berichten, dass die Jünger mit ihm Fisch essen. Wenn das wirklich stimmt, dann kann doch nicht gleichzeitig seine Leiche im Grab liegen. Das geht nicht gleichzeitig nach Sicht der Bibel. Entweder oder. Und deshalb ist das leere Grab nicht das Einzige, was zur Auferstehungsbotschaft gehört, aber es ist ein unverzichtbarer Bestandteil dessen. Und darum ist es letztlich egal, ob einer das leere Grab leugnet oder ob einer das leere Grab nur unwichtig findet. Beides steht gegen die Wahrheit, die von den Aposteln verkündet wird. Man fragt sich, warum wird das so gemacht? Warum betreiben die Menschen einen solchen Aufwand, um das leere Grab herumzukommen? Warum? Warum sind sie bereit, die absurdesten Theorien zu glauben, nur um dich an das leere Grab glauben zu müssen? Schauen Sie, all diese Behauptungen können doch eines nicht erklären. Sie können nicht erklären, wie aus total verängstigten, mutlosen Jüngern innerhalb weniger Stunden und Tage todesmutige Zeugen für die Auferstehung wurden. Warum nur hat die Lüge aus der Osternacht in ihren verschiedenen Variationen sich so lange gehalten? Warum? Warum fand sie so bereitwillige Nachfolger? Ich denke, es hat damit zu tun. Die Lüge am Ostermorgen beruhigt das Gewissen. Sie besteht bis heute und sie beruhigt das Gewissen. Das ist das Zweite. Schauen Sie, die Hohepriester waren unruhig. Sie fürchteten, dass die Zahl der Jesusgläubigen jetzt wieder zunehmen würde, sicherlich. Aber vor allem fürchteten sie, dass die Soldaten Recht haben könnte. Sie fürchteten sich vor der Wahrheit. Anders kann man ihr Verhalten nicht erklären. Schauen Sie, die hätten doch ihre Leute losschicken können, um den Auferstehungsschwindel zu entlarven. Die hatten doch den Einfluss, die hatten die rechtlichen Mittel, sie hatten die Mitarbeiter, hätten sie machen können. Aber die versuchen es nicht mal. Ist doch eigenartig, die hätten die Berichte der Wachsoldaten nachprüfen lassen. Es war doch alles noch ganz frisch. Sie hätten der Sache auf den Grund gehen können, aber warum machen sie es nicht? Vielleicht hatten sie Angst, es könnte stimmen. Und dann wehe ihnen, dann hätten sie doch den Sohn Gottes getötet. Dann wäre der Jesus, den sie loswerden wollten, tatsächlich auferstanden. Aber das kann nicht sein, das darf nicht sein. Wie sollen wir dann bitte schön weiterleben? Und so setzen sie eine Lüge in die Welt, eine Lüge für andere, aber auch eine Lüge für sich selbst, zur Beruhigung des eigenen Gewissens. Sie wussten, wenn das stimmen würde mit der Auferstehung, dann stimmt nichts mehr in unserem Leben. Ja, dann bleibt in unserem Leben kein Stein mehr auf dem anderen. Dann können wir nicht so weitermachen wie bisher. Wenn das stimmt, dann ist Jesus der Herr. Dann spricht er das letzte Wort. Dann hat er das Sagen. Und dann ist alles, was wir bisher gemacht haben, alles, was wir bisher gelebt haben, ungültig und schuld. Dann können wir nur noch ihm gehören. Dann können wir uns nur noch ihm zu Füßen werfen und sagen, Herr, vergib uns unsere Schuld. Und dann sind wir verloren ohne ihn. Dann gibt es keine Zukunft mehr ohne ihn. Das kann nicht sein. Ich denke, die Hohepriester ahnten, was für eine Sprengkraft in der Tatsache der Auferstehung liegt. Und darum flohen sie in die Lüge und beruhigten ihr aufgescheuchtes Gewissen. Und sehen Sie, das ist bis heute so geblieben. Viele Menschen fliehen vor der Tatsache der Auferstehung. Ich denke, tief in ihrem Herzen, da sehnen sie sich nach einem Leben jenseits des Grabes. Da sehnen sie sich nach einer lebendigen Hoffnung. Da sehnen sie sich nach einem, der sie herausreißen kann aus dem Todeskreislauf, in dem wir alle drin sind. Aber der einzige Ort, wo es dieses Leben gibt, der ist ihnen zu persönlich. Das ist ihnen ungeheuer. Sie wagen es nicht, auch nur in Erwägung zu ziehen, dass Jesus auferstanden sein könnte. Ich kenne Menschen, die wagen es nicht, 5 Minuten in Ruhe darüber nachzudenken. Und das auch nur in Erwägung zu ziehen, dass Jesus auferstanden sein könnte. Einfach weil es zu viele Konsequenzen hätte. Und dann nehmen sie lieber ihre Zuflucht zu irgendwelchen Lügen, zu irgendwelchen Konstrukten, mit denen man das Ganze ins Reich der Fabel abschieben kann. Und sie beruhigen ihr eigenes Herz damit. Sie wollen die Wahrheit lieber nicht wissen, denn die Wahrheit ist gefährlich. Die Wahrheit ist atemberaubend schön, aber die Wahrheit ist Sprengstoff. Denn wenn das stimmt mit Jesus, dann stimmt nichts mehr in meinem Leben. Dann geht meine ganze alte Rechnung nicht mehr auf, ohne Jesus, dadurch, dass ich mich verlasse auf meine guten Taten, dass es vielleicht einen Herrgott gibt, aber dass der schon irgendwie der liebe Gott sein wird, der großzügig mit mir ist. Nein, das geht dann alles nicht mehr auf. Dann hat Jesus die Wahrheit gesagt, dann ist er der Herr. Dann entscheidet sich an ihm Himmel oder Hölle. Dann ist er der einzige Weg zur Rettung und zum Frieden mit Gott. Dann ist alles, was Jesus sonst gesagt hat, wahr. Und dann bleibt mir nur noch, mich ihm vor die Füße zu werfen, gewissermaßen mich vor ihm zu beugen und zu sagen, Herr, und ich erkenne dich an als meinen Herrn. Mein Leben soll dir gehören. Ich weiß, dass du recht hast. Und ich weiß, dass ich Unrecht habe. Und ich brauche dich. Aber so weit wollen sie nicht gehen, die hohen Priester. Und darum brauchen sie eine Lüge, die ihr Gewissen beruhigt. Und Lügen haben ja auch Macht. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal beobachtet haben. Wenn ich lange genug an einer Lüge festhalte und sie mir lange genug einrede, irgendwann glaube ich sie selbst. Irgendwann. Nur eines kann die Lüge nicht. Die Lüge kann die Wahrheit nicht ungeschehen machen. Diese Kraft hat die Lüge nicht. Die Lüge kann die Wahrheit nicht aushebeln. Denn die Wahrheit ist am Ende immer stärker als die Lüge. Die Wahrheit ist am Ende immer stärker als die Lüge. Auch die Lüge am Ostermorgen kann die Tatsache der Auferstehung nicht verhindern. Und das ist das Letzte. Und das ist, finde ich, eine überraschende Entdeckung. Letztlich bewirkt die Lüge genau das Gegenteil. Denn die Lüge am Ostermorgen bestätigt die Wahrheit. Das ist das Letzte, was wir uns noch kurz klar machen wollen. Die Lüge am Ostermorgen besteht bis heute. Sie beruhigt das Gewissen, aber nur kurzfristig. Und schließlich, sie bestätigt die Wahrheit. Schauen Sie, was die hier sagen in Vers 13. Es sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen, haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Das war doch nicht gut ausgedacht. Wenn die Leiche geklaut worden wäre, die hohen Priester hätten doch den Einfluss gehabt, das Ganze aufzudecken. Und die Jünger hatten ja überhaupt kein Motiv, so einen Diebstahl durchzuführen. Haben wir ja gesagt, die glaubten ja weder vor der Kreuzigung noch unmittelbar danach an die Auferstehung. Die waren ja weggelaufen. Hätten sich gar nicht getraut, sowas zu versuchen. Und es ist auch höchst unwahrscheinlich, dass alle Soldaten geschlafen haben. Also allein das Wegrollen des Steines hätte ja genug Lärm gemacht, um sie aufzuwecken, diese 1,5 bis 2 Tonnen. Und außerdem galten römische Soldaten als sehr diszipliniert. Und sie teilten sich die Nacht normalerweise in 4 Nachtwachen. 12 Stunden durch 4 macht 3 Stunden für jeden. Und in der restlichen Zeit konnte man sich ausruhen. Und sie wussten ja, es drohte die Todesstrafe, wenn sie beim Wachdienst einschliefen. Die werden schon aufgepasst haben. Und bitteschön, warum haben die Wachen die vermeintlichen Diebe nicht verfolgt, sondern sind zu den hohen Priestern gelaufen? Und andererseits, wenn sie wirklich eingeschlafen wären, woher konnten sie dann wissen, dass gerade die Jünger die Leiche gestohlen hatten? Verstehen Sie, das Ganze ist vorne und hinten schief. Diese Lüge entlarvt sich selbst, aber damit zeigt sie eines ganz deutlich, wie verzweifelt man nach einer Erklärung suchte. Nach einer Erklärung für das leere Grab, das auch diese Leute nicht leugnen konnten. Und dass man zu einer so dürftigen Lüge Zuflucht nahm, das bestätigt nur, dass sie keine besseren Argumente hatten gegen die Auferstehung. Das bestätigt es letztlich. Und so ist es bis heute geblieben. Die ganzen waghalsigen Hypothesen von Bultmann über Lüdemann bis hin zu den jüngsten Versuchen, die sind dermaßen an den Haaren herbeigezogen, dass jemand mit gesundem Menschenverstand in der Regel erstmal den Kopf schüttelt. Nein, die Lüge am Ostermorgen bewirkt das Gegenteil. Sie bestätigt die Wahrheit. Wenn sie etwas beweist, dann beweist sie, dass Jesu Gegner in großem Erklärungsnotstand sich befanden. Das beweist sie. Sonst hätten sie nicht eine so widersprüchliche Theorie zurechtgezimmert und auf den Markt geworfen. Die vielen, vielen Indizien lassen sich letztlich nur durch einen Vorgang in ihrer Gesamtheit sinnvoll erklären. Dass Jesus Christus am Morgen des Ostersonntags durch Gottes Kraft von den Toten leibhaftig auferweckt wurde. Und dass er dann auf seinen eigenen Füßen das Grab verließ. Das ist die Wahrheit. Und das ist atemberaubend. Und das ist Sprengstoff für unser Leben. Denn jetzt hängt für mich, jetzt hängt für Sie alles, aber auch wirklich alles davon ab, was wir mit dieser Tatsache machen. Genauer gesagt, was wir mit Jesus machen. Die hohen Priester, als sie ahnten, dass es wahr sein könne, da wussten sie, jetzt sind wir dran. Und sie haben sich die Augen und die Ohren zugehalten und haben mit einer Lüge ihr pochendes Herz beruhigt. Und doch erfahren wir in der Bibel einige Wochen später, als dann schon Himmelfahrt geschehen war und als die Jünger in Jerusalem anfingen, das Evangelium von der Auferstehung zu predigen. Da steht in Apostelgeschichte 6, Vers 7, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Das ist schön. Also offensichtlich war es so, dass einige von denen umgekehrt sind. Das ist wunderbar. dass einige auch von denen dann dazu gefunden haben, Jesus anzubeten als den Sohn Gottes. Und daran sehen wir, man kann sich verrennen. Man kann gegen die Auferstehung anrennen, anleben. Oder noch schlimmer, man kann neben dem Auferstandenen herleben und den Auferstandenen links liegen lassen. Man kann leben in einer Welt, in der Jesus auferstanden ist und sich trotzdem nicht um ihn kümmern. Das kann man machen. Aber er ist trotzdem da. Und er geht dir trotzdem nach. Und er lässt sich nicht so schnell abwimmeln. Und er ruft dich trotzdem und er gibt dir trotzdem eine Chance. Und darum ist die Konsequenz aus dem, dass er auferstanden ist, das, was die Jünger dann in die ganze Welt hinein gerufen haben. Wende dich dem Auferstandenen zu. Nach diesen 40 Tagen, wo er noch auf der Erde seinen Leuten begegnet ist, ist Jesus dann in die für uns noch unsichtbare ewige Welt Gottes hinübergegangen am Himmelfahrtstag. Und er hat ganz deutlich gesagt, was wir dann hier in den letzten Versen auch bei Matthäus lesen: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich kann eure Gebete hören. Ich kann in euer Leben eingreifen. Er hat versprochen, dass er sie sieht. Er hat versprochen, dass er ihre Gebete hört. Er hat versprochen, dass er in ihr Leben eingreifen will. Wenn sie endlich anfangen, ihn anzuerkennen als der, der er ist, sagen sie ihm, dass sie ihn brauchen. Sagen sie ihm, dass sie bereit sind, ihn anzubeten als den Sohn Gottes. Und bitten sie ihn, dass er ihre Lebensrichtung umdreht und dass er sie mitnimmt auf den Weg zum Himmel. Und dann werden sie schon jetzt, schon hier auf dieser Erde, einen Vorgeschmack davon bekommen, wie der Auferstandene mit seiner Macht ihr Leben jetzt schon verändert. Wenn sie mit Jesus leben, wenn sie Tag für Tag ihm ihren Weg wieder anbefehlen, dann werden sie merken, wie er sie trägt, wie er sie beschützt, wie er sie auch durch schlimme Zeiten wirklich hindurchführt und wie er über ihrem Leben wacht und es ans Ziel bringt. Noch ein letztes: Jesus verlangt von ihnen nicht, dass sie von 0 auf 100 ein Glaubensheld werden. Jesus will nicht, dass sie ihre Zweifel künstlich verdrängen, sondern Jesus will sie überführen und überzeugen durch die Wahrheit. Und darum bin ich so froh, dass diese Verse 16 und 17 hier noch stehen. Ja, viele seiner engeren Anhänger hatten ja am Anfang ihre Schwierigkeiten mit der Auferstehung. Und das sehen wir hier. Schauen Sie, Vers 16, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Wenn wir alle Texte über die Auferstehung zusammennehmen, dann wissen wir, dass zwischen Vers 15 und Vers 16 einige Tage lagen, also ein gewisser zeitlicher Abstand. Das ergeben die Zeugnisse insgesamt. Erst ist Jesus mit seinem engsten Jüngerkreis in Jerusalem mehrfach zusammengetroffen. Und dann gab es einige Tage später diese Begegnung in Galiläa, von der Matthäus hier berichtet. Und was geschieht da? Als sie ihn sahen, Vers 17, fielen sie vor ihm nieder. Das Wort, das da steht, meint, beteten sie ihn an. Einige aber zweifelten. Also wir erfahren von Paulus, dass bei diesem Treffen in Galiläa neben den Aposteln auch viele andere Jesusjünger dabei waren. Und wahrscheinlich sind die hier gemeint, also nicht der engste Jüngerkreis, sondern die anderen Anhänger. Da steht, einige aber zweifelten noch. Und das Wort für zweifeln, das bedeutet so viel wie, sie zögerten, sie zauderten, sie konnten es sich irgendwie nicht vorstellen und sahen ihn doch und er war es doch. Und was macht Jesus? Jesus spricht sie an. Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und Jesus ermutigt sie langsam, Schritt für Schritt. Und dann haben sie die Zusammenhänge verstanden. Schauen Sie, am Karfreitag hatten die gedacht, jetzt ist alles aus, jetzt ist alles vorbei. Die haben ihn klein gekriegt. Jesus ist gescheitert. Das haben sie am Karfreitag gedacht. Aber jetzt begreifen sie, Karfreitag war kein Unfall. Karfreitag war kein Unglück, Karfreitag war kein Umweg, sondern Karfreitag war unverzichtbar. Jesus musste sterben, wie er es immer gesagt hat. Er musste sterben, um die Strafe für mich zu tragen, um für meine Sünden zu bezahlen. Er musste das stellvertretend für mich tun. Es war nötig. Und dann ist er auferstanden. Und damit ist endgültig beglaubigt und bestätigt, dass er die Wahrheit gesagt hat, dass meine Schuld bezahlt ist und dass Gott den gnädig als sein Kind annimmt, der an Jesus glaubt. Und ganz ähnlich macht es der Auferstandene mit uns. Er will uns Antwort geben auf unsere Zweifel. Er will uns Klarheit geben über die Fragen, die uns noch unklar sind. Er redete zu ihnen. Nur die Art und Weise, wie Jesus uns heute anspricht, die hat sich seitdem etwas geändert. Uns spricht der Jesus vor allem durch die Bibel an. Und da nicht zuletzt durch diesen Bericht über die Auferstehung und über das leere Grab. Das ist ein großes Versprechen, eine ganz herzliche Einladung, mit der Jesus dich persönlich ruft und sagt, komm zu mir. Und weil Jesus lebt, ist das kein leeres Gerede. Weil Jesus lebt, ist das auch nicht einfach die Einladung zu einer geheimnisvollen spirituellen Erfahrung. Nein, es geht um eine Person, die wir noch nicht sehen. Der Vorhang ist noch geschlossen, aber dahinter ist diese Person schon längst da. Und er redet und er wirkt hinein in unser Leben. Und deswegen ist es wahr, was der alte bayerische Bischof Betzel einmal gesagt hat, weil Jesus lebt. Da hat er gesagt, wenn sie dir hier die Augen zudrücken und sagen, es ist vorüber, dann wird er dir dort das Paradies aufschließen und sagen, du bist daheim. Du bist daheim. Wer das leere Grab einmal begreift, der wird nie mehr ohne Hoffnung sein. Und wenn er es noch so schwer hat, wie jener Jonathan, von dem ich gelesen habe und mit dem ich jetzt schließe. Jonathan war ein Sorgenkind mit seinen 12 Jahren, körperlich behindert, auf die Welt gekommen, auch leicht geistig behindert. Und Jonathan war unheilbar krank. Aber er wollte so gern auf eine normale Schule gehen und das ging auch so einigermaßen. Die Lehrerin hatte viel Verständnis für ihn. Manchmal hörte er im Unterricht nicht richtig zu, gab seltsame Geräusche von sich. Dann war er plötzlich wieder ganz klar und begriff ganz viel. Und so erzählte die Lehrerin kurz vor Ostern die Ostergeschichte. Und sie sprach vom leeren Grab. Sie gehörte zu denen, die das wirklich glaubten. Und dann gab sie den Kindern ein Plastikei mit nach Hause und sagt, bringt zur letzten Stunde vor den Osterferien das Plastikei wieder mit und setzt irgendetwas da rein, was neues Leben zeigt. Macht deutlich, symbolisch, was bedeutet neues Leben. Und dann waren alle ganz gespannt und die Kinder brachten dann zu dieser Stunde alle was mit. Ein Mädchen hatte eine Blume in dieses Ei reingestellt oder reingelegt. Und die Lehrerin sagte, ja, das ist ein gutes Zeichen neuen Lebens. Wenn die ersten grünen Spitzen aus der Erde ragen, wird es Frühling. Und ein zweites Kind hatte einen Plastikschmetterling mitgebracht. Auch gut, sagte die Lehrerin, aus einer Raupe wird ein Schmetterling neuen Lebens. Ein drittes Kind hatte einen Stein mitgebracht, mit Moos bewachsen. Auch ein Zeichen für neues Leben. Und dann ein viertes Ei war leer und die Lehrerin erschrak. Und das war Jonathans und sie legt es schnell wieder beiseite, um ihn nicht in Verlegenheit zu bringen. Und sie nimmt gleich das nächste Ei. Und da meldet sich Jonathan und sagt, Frau Schulz, warum sagen Sie denn gar nichts über mein Ei? Aber Jonathan, dein Ei war doch leer. Und Jonathan sieht sie mit großen Augen an und sagt, das Grab von Jesus war doch auch leer. Ich habe mein Ei mit Absicht leer gelassen. Und plötzlich ist es ganz still im Klassenzimmer. Und als Lehrerin sich wieder gefangen hat, sagt sie, ja, weißt du, warum das Grab leer war? Und er sagt, oh ja, Jesus wurde getötet und ins Grab gelegt. Aber dann hat sein Vater ihn wieder lebendig gemacht. Und da wusste die Lehrerin, dass Jonathan alles begriffen hatte. Alles. Das leere Grab von Jesus, das ist das Wichtigste. Dass er wirklich rausgekommen ist. Ohne leeres Grab kein neues Leben. Und das hatte Jonathan begriffen. Er war geistig behindert, ja. Aber diese große, große Wahrheit hatte er begriffen. Das Grab von Jesus ist leer. Und wer zu Jesus gehört, der bleibt nicht im Tod. Und wenige Wochen nach Ostern ist der 12-jährige Jonathan dann gestorben, aber seine 14 Klassenkameraden hatten das nicht vergessen, was er ihnen mit diesem Plastikei gezeigt hatte. Und als die Trauergäste dann in die Friedhofskapelle kamen, da sahen sie auf dem Sarg von Jonathan 15 geöffnete Eierschalen. Und sie waren alle leer. Leer wie das Grab von Jesus. Und deshalb würde auch Jonathan nicht im Grab bleiben. Das wussten die Freunde jetzt. Sein kranker Körper, ja, der würde verwesen in den nächsten Wochen. Das war bei ihm anders als bei Jesus. Aber Jonathan selbst, das wussten sie. Er ist jetzt zu Hause bei Jesus. Und dort wird es einen neuen Leib geben und ewiges Leben. Und das ist keine unsichere Hoffnung, sondern das ist Tatsache. Wer Jesus hat, hat das Leben. Und du sollst es auch haben. Amen.